Houston, we have a problem.
Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface.
Detektor FM. Schlussstrich.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Toll.
Woo.
Ja.
Haben wir es wieder geschafft.
Ja, nicht nur wir haben es geschafft. Vor allen Dingen hat es die Forschungssonde Philae geschafft. Eine kleine Hommage eben am Anfang.
Philae.
Philae, hieß er? Ja. Ich bin da nicht so in dem Thema drin. Also, ich habe gemerkt, irgendeine Sonde ist auf irgendeinem Kometen gelandet. Julian war sehr begeistert, hatte Tränen in den Augen angesichts dieser Leistung.
Ja, das waren ja Originalaufnahmen aus Julians Wohnzimmer. Eben
absolut, gerade. Absolut. Ja,
und der hatte live so mit seinen Freunden sich getroffen, wie andere zum Football oder so.
Diese Landung hat es tatsächlich verdient, mit der Mondlandung ja, gleichgestellt zu werden. Und es war eigentlich von der Bedeutung her war es ähnlich.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
So sieht's einfach mal aus.
Jetzt nimmt dieses Thema hier schon einen riesen Platz ein in unserer Sendung. Dabei ist es eigentlich gar nicht im Endeffekt in unserer Sendung gelandet, was größtenteils meine Schuld ist.
Ja.
Tut mir leid. Aber wie wir aus einer anderen Sendung vom Schlussstrich schon wissen, ich habe da so meine Probleme mit dem Weltall.
Jetzt muss ich mal gestehen, ich kann mit Weltraumforschung nichts anfangen. Julian?
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde, Weltraumforschung ist überaus wichtig. Finde ich immer noch übrigens.
Dafür haben wir diesmal ein anderes, spaciges Thema drin. Ein Thema, das im letzten Monat groß besprochen wurde. Denn das ist es, was wir hier beim Schlussstrich machen. In schöner Regelmäßigkeit, nämlich jeden Monatsende schauen wir, was war letzten Monat eigentlich so los? Welche Themen waren in der Nachrichtenfülle wirklich wichtig? Und vor allen Dingen, was halten wir davon? Mit mir im Studio ist mein aktuelles Tinder-Match.
Florian Leue.
Und mein aktuelles Grindr-Match.
Julian Bremer. Und natürlich für euch dabei der Oberschlussstricher
Jan Polay. Und wir beginnen am besten sinnigerweise am Anfang des Monats und der begann hier.
Kalenderwoche 45, 3. November bis 9. November.
Ein paar wunderschöne Gitarrenklänge aus dem Bundestag.
Ist das Santana?
Nein. Passt, es ist Wolf Biermann.
Aha, der
deutsche Santana.
Der Santana der DDR.
Ich wollte ihn eigentlich den Bono des Ostens nennen, denn
Santander.
Wolf Biermann hat sich immer viel für die Kleinen und Unterdrückten eingesetzt in der DDR, hat die DDR auch stark kritisiert. Ich glaube, er hat auch Lieder wie Wind of Change, sind glaube ich auch von ihm und Looking for Freedom ist auch von Wolf Biermann.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Er bekam natürlich dafür mächtig Ärger mit der SED, wurde auch aus der DDR ausgewiesen. Und am Freitag, dem 7. November, da durfte er im Bundestag spielen zur Feier der Wiedervereinigung. Und er nutzte seinen Auftritt zur Kritik einer Fraktion der Linken. Denn wie wir alle wissen, die Linke ist die Nachfolgepartei der PDS. Und die PDS wiederum ist die Nachfolgepartei der SED. Und das ist ja die Partei, mit der Wolf Biermann damals Stress hatte. Deshalb hat Biermann auch im Bundestag behauptet:
Ich weiß ja, dass die, die sich Linke nennen, nicht links sind. Auch nicht rechts, sondern reaktionär, dass diejenigen, die hier sitzen, der elende Rest dessen sind, was zum Glück überwunden ist.
Hat also gar kein gutes Haar an der Linken gelassen. Und was meint ihr? Ist das verständlich, dass er sich da in den Bundestag hingestellt hat und denen mal so einen Rundumschlag verpasst hat? Oder war das eher so ein Bitch-Move vom Biermann?
Also betrachte ich das jetzt mal aus seiner persönlichen Blickweise, dann war es für ihn einfach nur ein grandioser Moment und eine grandiose Möglichkeit, dass er wirklich mal mit der Nachfolgepartei der SED abrechnen konnte. Daher muss ich sagen, ich konnte es aus seinem Standpunkt aus verstehen, denn er hat nun mal retrospektiv gesehen ein paar Problemchen mit der DDR gehabt und deren Staatsführung. Was mich aber ein bisschen gestört hat, musste er das jetzt wirklich zu diesem Anlass so tun, weil er ja eigentlich nur eingeladen wurde, um da zu spielen. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir da auch, was haben die Leute sich denn da überhaupt erwartet?
Also ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen. Wolf Biermann hätte da mehr differenzieren müssen, da jetzt alle über einen Kamm zu scheren, finde ich dann doch sehr daneben. Und für mich hat er sich sowieso in letzter Zeit völlig... Ja, er hat also ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja, mit, er hat ja zum NSA-Skandal mit der ganzen Überwachung, hat er ja wirre Sachen von sich gegeben. Er spricht davon hysterischer Propaganda-Idiotie. Und es wundert ihn, dass sich die Leute wundern, dass sie ausspioniert werden von den USA. Für ihn ist es in einer Demokratie quasi, ja, könnte besser sein, aber eigentlich ganz normal. Und er hält es für selbstverständlich, dass sich die Amerikaner, Zitat, informieren möchten in der Welt.
Das hat er wirklich gesagt.
Das hat er gesagt. Und deswegen kann ich, also das, für mich ist das mittlerweile einfach nur noch, ja, ein seniler Spinner.
Okay, aber ein blindes Huhn findet ja auch mal ein Korn. So. Also nur weil der Mann einmal was Schlechtes gesagt hat, heißt ja nicht, dass er immer Blödsinn labert. Also
klar hat er in der DDR viele Errungenschaften und er war da sehr wichtig, aber ich glaube, er ist da nicht ganz klar gekommen.
Die Alterssenilität.
Ich finde nämlich, dass er im Bundestag durchaus mal ein Korn getroffen hat, also die Kritik von...
Du kannst doch nichts mit Weltall anfangen.
Auch da, der Vergleich hinkt ebenfalls ganz leicht. Ich finde nämlich, die Linke hat immer durchaus noch Leute in ihrer Fraktion, die da nicht ganz ohne sind, auch wenn sich Richard Pitterle, ein Abgeordneter, der auch im Bundestag zuhören musste, sich dagegen gewehrt hat und gesagt hat, seine Partei ist sauber sozusagen.
Unsere Fraktion besteht zur Mehrheit aus Menschen, die nie in der SED Mitglied waren, die aus dem Westen kommen, die dort ihre Sozialisation erfahren haben.
Auf Deutsch sagt er also, das trifft hier die Falschen, weil wir sind ja davon überhaupt nicht betroffen. Und ich muss vielleicht mal ein bisschen gucken, wie ist denn die Linke entstanden? Es gab ja 2007 war das, diese Fusion mit der...
Genau, am 16. Juni mit der BASG hat sich die Linkspartei, damals hieß sie noch Linkspartei PDS, zusammengeschlossen und daraus entstand dann die heutige Die Linke.
Genau, deshalb hat es mich erstmal nicht gewundert, dass sehr viele Westdeutsche jetzt in dieser Fraktion sind, weil wenn man mit einer westdeutschen Partei oder Wahlvereinigung, Wählervereinigung fusioniert, hat man automatisch welche drin und man muss mal gucken, es sind durchaus noch Leute in der Fraktion, die halt ein echt unsaubere Image oder eine unsaubere Geschichte oder Vergangenheit haben. Ina Leukefeld zum Beispiel ist Thüringer Landtagsabgeordnete und die hat in den 80ern auch als informeller Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet und hat Jugendliche und Ausreisewillige in der DDR bespitzelt. Und Gregor Gysi selbst, der ja Bundestagsvorsitzender war, ist früheres SED-Mitglied und auch in der Anwaltskammer damals in der DDR hat er gearbeitet. Und ich finde, wenn du solche Leute drin hast, hast du automatisch die Pflicht, dich von dieser Vergangenheit zu distanzieren, aber auch aufs Äußerste müsste man sich davon distanzieren, weil man hat sonst immer dieses Image und bei mir haben sie dieses Image.
Also ich finde, die Linke hat sich für mich zumindest, wenn ich jetzt daran denke, verbinde ich sie jetzt nicht mehr unbedingt mit der SED. Ich denke da nicht mehr dran, sondern sie ist für mich einfach nur wirklich die produktivste linke politische Kraft in diesem Land, wo wir auch nicht mehr so viele andere haben. Also die SPD hat sich sehr stark der Mitte angenähert und ich finde halt einfach, die Vergangenheit kann man nicht ruhen lassen, das stimmt auch, man sollte sich damit auseinandersetzen, das hat die Partei aber in meinen Augen auch in dem Sinne getan, dass es mir ausreicht. Mhm. Und deswegen kann ich diesen ganzen ich will jetzt nicht Zirkus sagen, der da gerade kommt, aber wir leben nun mal in einer Demokratie und deswegen sollte man da auch nicht immer drauf rumtrampeln.
Soweit Flohs Plädoyer zur Linken. Ich finde, die Linke ist und bleibt eine Nachfolgepartei der SED, da kommt man einfach nicht drum rum.
Ich kann diese Kritik überhaupt nicht teilen. Also, na klar, hat man immer Spinner dabei und das hat auch die Linke. Die haben andere Parteien genauso, aber wenn man sich vergleicht, also wenn du gerade diesen alten SED-Kader zur Rechenschaft ziehst, Volker Pispers, der Kabarettist, hat da mal was sehr Schönes gesagt, wie ich finde.
Das sind ja diese, das ist doch, das darf man ja gar nicht aussprechen, das ist ja diese SED-Nachfolgeorganisation. Wir haben natürlich Angst vor der Linkspartei, weil das ist ja... Wir haben ja das große Glück, dass wir keine alten Nazis haben. Aber SED-Kader haben wir ohne Ende.
Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil die Linkspartei hat sich tatsächlich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt. Und natürlich hat man da, wie gesagt, immer noch an den Flügeln Leute, wo man sagt, das ist mir ein bisschen zu heftig, was ihr fabriziert. Dennoch im Ganzen finde ich das, wie Flori das auch schon sagte, eine wichtige linke Kraft. Und ich finde diese Kritik überzogen, gerade wenn man sich mal die deutsche Politik in der Nachkriegszeit anschaut, wo ja dann viele Alt-Nazis wieder in der CDU untergekommen sind. Und ja, das fand ich das wesentlich größere
Problem. Ich sage auch nicht, dass andere Parteien das Problem nicht haben. Ich sage nur, dass die Linke in meinen Augen, dass sie halt nicht stark genug sich von dieser Sache distanziert. Und am treffendsten, finde ich, sieht man das bei diesen Diskussionen um den Unrechtsstaat, ob die DDR als Unrechtsstaat bezeichnet werden kann.
Darum, das war nicht alles schlecht.
Das ist so ungefähr der Subtext, der immer so mitschlingt, hatte ich das Gefühl bei der Linken. Und ich habe mal geguckt, bei der Welt gab es einen sehr schönen Artikel, wie arg sich denn die Linke so in der Vergangenheit mit ihrer Vergangenheit wirklich auseinandergesetzt hat, wenn man einmal auf die Koalitionsverträge blickt, also was irgendwie so drinsteht. Weil immer, wenn irgendwelche Parteien mit der Linken zu tun haben, sagen sie immer, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Abstand nehmen von eurer Vergangenheit, weil das war ja alles nicht so gut. Und es ist in jedem Koalitionsvertrag immer nur so schwammig formuliert worden. Also hier steht dann mal drin, im ersten Koalitionsvertrag steht drin, SPD und PDS, das war in Mecklenburg-Vorpommern, respektieren unterschiedliche politische Auffassungen und Programmatik. Also wirklich so, ja, ihr macht euers, wir machen unseres so. Und zum Schluss jetzt gab es in Thüringen, wurde jetzt auch...
wo jetzt vermutlich der erste linke Ministerpräsident in der Nachkriegsgeschichte, ja, oder sagen wir mal im Vereinigten Deutschland Ministerpräsident werden könnte.
Und da wird tatsächlich darum gestritten, ob man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen kann. Und da gab es dieses großartige Zitat von Gesine Lötsch, die gesagt hat, ja, in der DDR, Gesine Lötsch übrigens auch eine Linke in der Linkspartei, sie sagt, ja, in der DDR wurden Gesetze gebrochen, Menschenrechte verletzt und Oppositionelle schikaniert und verfolgt. Das ist unbestritten und schlimm, doch kann man deshalb von einem Unrechtsstaat sprechen. Wo einer auf Twitter geschrieben hat, ja, es ist groß, grau, hat einen Rüssel und trompetet, aber ob es deshalb ein Elefant ist. Und ich finde, sie reden stark drum rum, aber haben nicht die Eier, dazu zu stehen.
Ja.
Das verstehe ich nicht, wie kann man sich so doof anstellen?
Aber da muss ich jetzt mal kurz eingrätschen und sagen, bei den Thüringer Koalitionsverhandlungen wurde dieser Begriff des Unrechtsstaates ja jetzt auch mit aufgenommen. Also der
aber,
wurde
von aber der, entgegen der Bundestags-,
also ja, okay, der aber sagen wir jetzt mal so, trotzdem wird sich darüber aufgeregt. Und ich finde, man sollte doch dieses gesamte Thema, darf ein Linker jetzt Ministerpräsident werden, nicht an diesem einen Begriff festmachen, sondern man muss doch auch in der Demokratie die Möglichkeit haben, dass er jetzt mal zeigen kann, was er gestalten kann, ein bisschen wieder mehr, in meinen Augen, Soziales in den Mittelpunkt rücken, was in den letzten Jahren, finde ich, ziemlich auf der Strecke geblieben ist. Mhm. Und nur weil jetzt ein westdeutscher Linker Ministerpräsident in Thüringen werden könnte, bedeutet das doch nicht, dass er sofort den Kommunismus ausruft, alle Firmen verstaatlichen wird und fünf Jahrespläne für die Wirtschaft herausgibt. Also ich finde, das ist eine wichtige Kraft, die jetzt auch neue Impulse einfach in die in die Politik wieder mit hineinbringen kann. Mhm.
Ich bin auch gespannt, was er überhaupt machen kann, weil sie ja bloß mit einer Stimme Mehrheit quasi regieren werden im Thüringer Landtag. Und es steht ja auch noch eine Abstimmung überhaupt aus, ob die Linkspartei, also die Basis quasi überhaupt zustimmt, dass jetzt Unrechtsstaat im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Deswegen sind wir mal gespannt, was da überhaupt draus kommt. Also die eigentliche Arbeit steht jetzt quasi erst an in Thüringen.
Ich freue mich drauf, wenn das klappt. Also tatsächlich, weil die Linkspartei ist mal eine neue Kraft, und wenn die mal machen kann und nicht nur in der Opposition ist, ich bin einfach gespannt, was da passiert, was die abliefern. Das muss jetzt nicht alles geil werden, aber es ist zumindest mal was Neues, und mein Gott, SPD und CDU haben sich jetzt so sehr angeglichen, mal was anderes, das fände ich wirklich einfach mal sehr interessant.
Wenn man sich den Koalitionsvertrag jetzt auch einfach mal anschaut, dann muss man sagen, der ist eigentlich vom Inhalt her das, was, glaube ich, vor 5 Jahren noch als typisch SPD abgestempelt gewesen worden wäre.
Aber mal 10 Jahre.
Nicht, oder 10 Jahre. 2010, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so stark. Aber da wird sich jetzt zeigen, da muss er sich dran messen lassen, der Bodo Ramelow, der vermutlich zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Da muss man schauen, was dann halt kommt.
Genau, wie gesagt, es steht ja noch die Abstimmung der Linken aus. Lass uns mal kurz abstimmen, wer das erste Lied macht. Ich bin für Julian.
Ich enthalte mich der Stimme.
Ja, das macht 100%, das ist ja wie früher. Ich nehme die Wahl jedenfalls an und spiele Nickelback mit This Is How You Remind Me. Never made it as a wise man. Oh, sorry, das war aus meiner privaten Bibliothek. Oh. Ja, entspannte Töne zum Sonntagabend oder wann immer ihr die Sendung auch hört. Das war Lou Reed mit Walk on the Wild Side.
Wo hattest du das Lied eigentlich her, Julian?
Das habe ich mir tatsächlich von Amazon gekauft. Ich sage immer so oft tatsächlich.
Nee, aber wenn es stimmt, dann stimmt es nur.
Tatsächlich,
mal.
Ja.
Nee, ich frage nur, weil die Möglichkeit, irgendwie legal an Musik zu kommen, wird ja immer größer. YouTube, Amazon, iTunes, Spotify. und vor allem das Angebot von Streaming-Angeboten wird immer größer, sehr zum Leidwesen der Künstler, kann man eigentlich sagen. Was deren Problem mit dem Stream ist, darüber reden wir jetzt in der nächsten Kalenderwoche.
Kalenderwoche 46, 10. November bis 16. November.
In der Kalenderwoche hat YouTube angekündigt, ein eigenes Streaming-Angebot an den Start zu bringen. YouTube Music Key soll das heißen. Kostet dann etwa 9 oder so $10 im Monat und man hat Möglichkeit, also ganz viele Songs kann man und ohne Werbung und offline und überhaupt. Also es klingt alles wie ein klares Konkurrenzangebot zu Spotify. Und Apple hat in der gleichen Woche auch noch gesagt, hier, das mit dem Streaming, das machen wir auch.
Das ist ja schon lange im Gespräch, aber sie kriegen es nicht hin.
Und es soll dann auch noch günstiger werden. Also es ist gerüchteweise nur noch $5 dann im Monat. Also der große Preiskampf beginnt. Und die Künstler meckern rum, wir haben von der Kohle, die ihr da einnehmt, eigentlich nicht so wirklich viel übrig. Und zum Beispiel sagt das auch Sven Regner.
Wir sagen nein. Für dieses Geld kriegt ihr unseren Kram nicht. Und wir sehen nicht ein, dass Milliardengeschäfte gemacht werden, auch mit Werbung in diesem Bereich. Ja, und wir kriegen davon nichts ab. Wir sind sozusagen die Penner in der letzten Reihe. Das ist eine Unverschämtheit.
Ein anderer Philosoph hat das etwas treffender ausgedrückt.
Oh Mann, du rasierst mir die Eier.
Das war E. Cartman.
Ja, deshalb hat auch Taylor Swift jetzt gesagt, dass sie ihre ganze Musik von Spotify runternimmt. Die ist dann nicht mehr verfügbar. Und die Frage ist, habt ihr Verständnis dafür? Auch da wieder Verständnis oder Bitch-Move?
ja gut, wenn man sich die Zahlen anguckt, kann man das tatsächlich verstehen. Tatsächlich schon wieder unglaublich. die Künstler verdienen nicht so viel an Spotify und Taylor Swifts Argument war ja, diese Musik, die ist so viel mehr wert als das, was ich da rauskriege.
Diese von, Kunst.
Diese Kunst. Kunst ist so viel, unglaublich viel Geld wert. Aus ihrer Sichtweise kann man das verstehen. Man kann natürlich auch anderer Meinung sein und sagen, dass Plattenindustrie und Künstler das mit dem Internet noch nicht so ganz raus haben, aber zumindest bei Taylor Swift kann man festhalten, dass der Erfolg eher recht gibt, weil ihr Album 1989...
Richtig.
Ne? Ist der Deutschland hier. hat sich fast doppelt so viel, glaube ich, verkauft, als Experten es vorhergesagt haben.
Genau. 1,2 Millionen Exemplare allein in der ersten Woche nur in den USA. Und damit hat sie, glaube ich, $12 Millionen eingenommen.
Das ist eindeutig der Beweis, die CD kommt wieder zurück. Ja. Also es wird alles wieder...
Es war nie tot.
Ist natürlich auch die Frage, inwiefern diese PR um dieses Album, um diesen Move, nicht das noch befeuert hat. Ja, ob das nicht einfach ein cleverer PR-Zug war.
Ich bin nämlich auch der Meinung, dass das eigentlich eher so ein Schnitt ins eigene Fleisch ist, wenn man seine Musik irgendwie bei Streaming-Angeboten runternimmt. Weil natürlich kann man nicht leugnen, ich höre meine Musik auch lieber auf bei Streaming-Plattformen an, als dass ich mir die selber kaufe. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich ein Lied gekauft habe. Das passiert eigentlich nur, wenn wir hier diese Sendung machen und ich mein Lied dafür kaufe. Ansonsten bin ich auch großer Fan von Spotify und der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, dass man seine Musik erstmal anbietet und die Leute hören die und finden die toll. Und danach machen die Künstler eigentlich das eigentliche Geld. Also Revolverheld wurde letztens bei 1Live gefragt, womit macht ihr eigentlich so euer Geld? Mhm. Und da hieß es, 70% sind einfach Konzerte. Mhm. Und dann gibt es irgendwie noch so 20% war dann Merchandise und so. Und dann war ein bisschen Gamer. Und ganz unten kam natürlich Streaming.
Was hat Revolverheld denn für Merchandise? Kleine Actionfiguren. Nun gut.
Aber ich meine nur, das große Geld machst du halt woanders und das ist nun mal heutzutage so und deshalb finde ich eigentlich dieses Angebot, ich finde es großartig. Also ich.
Ja, aber ich kann den Kritikpunkt halt einfach wirklich komplett nachvollziehen. Also wenn man sich mal anschaut, ein Künstler verdient durchschnittlich bei Spotify einfach mal 0,003 Cent pro Track, der angeklickt wird. So, und das ist, wie es Sven Regner selber schon gesagt hat, so... Wenn du wirklich als Musiker beschließt, davon leben zu wollen, natürlich ist es gut, über diese Plattform und sei es jetzt auch YouTube, wo natürlich sehr viele Leute erstmal ihre Musik hochladen, um bekannt zu werden. Aber ich sehe das schon aus der Sicht, wie Regner oder die Künstler das sagen. Es ist nun mal, es ist wie eine Ware. Natürlich können wir sie nicht anfassen und nichts, aber es ist eine Ware, wo der Künstler sehr lange dran gearbeitet hat und ich kann das schon verstehen, dass man dann einen gewissen Gegenwert dafür haben will.
Ich finde, das ist an dieser Stelle einfach von den Künstlern zu kurz gedacht, weil es geht ja auch um Verbreitung der Musik, ja. Und da war der Punkt, den Jan angesprochen hat, schon, den fand ich sehr treffend, weil
danke.
Durch diese Streaming-Dienste verbreitet sich ja eben auch die Musik und wird halt bekannter. Daraus wiederum kann sich ableiten, dass mehr Leute die Musik kennen und dementsprechend Sachen von denen kaufen oder Konzerte von diesen Künstlern besuchen. Von daher finde ich diesen 1-zu-1-Vergleich, dass der sich nicht rechnet, okay, aber wenn man sich die Sachen links und rechts daneben anschaut, kann ich mir schon vorstellen, dass so Streaming-Dienste da durchaus das befeuern können.
Also, um nochmal klarzustellen, ich verstehe auch, dass die Künstler viel zu wenig damit verdienen. Also, es ist mir, sehe ich ein, und ich habe auch totales Verständnis, wenn sich hier der Erdmöbelsänger hier bei Detektor FM hinstellt und sagt:
Piraterie ist scheiße, ja, und Spotify ist etwas weniger scheiße.
Es gibt ja immer dieses Argument.
Wir haben halt so viele Philosophen hier drin.
Gibt ja dieses Argument, ihr verdient ja wenigstens etwas, so ist ja immerhin was. Es ist immerhin ist immer noch zu wenig.
So eine Ablassgebühr quasi. Schuldkauf. Schuldbefreiung.
Ohne Frage, der Vergleich vorhin mit dem pro Klick und so, das hinkt auch alles so ein bisschen, weil bei Spotify hast du halt, ein Klick heißt halt ein Hörer. Und beim Radio zum Beispiel, wenn du da einmal dein Lied gespielt wirst, hört das halt nicht einer, es hören halt sofort irgendwie 100.000.
Allerdings hat da, nur jetzt da mal kurz eingrätschen zu wollen, eine Studie in den USA hat gezeigt, dass Streaming im Vergleich zu Radio wirklich mehr Tonträgerkäufe nach sich zieht.
Das spricht ja jetzt eher für Streaming.
Richtig.
Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja.
Soweit erstmal, ja. Nee, ich finde Streaming auch eine super Sache.
Ja, da sind wir uns einig.
Noch ein anderes Argument, was für Streaming spricht, ist einfach, dass es für kleinere Künstler, finde ich, eine riesen Entdeckungsplattform ist. Also im Internet hast du einfach unendlich viel Platz, ja. Du kannst halt deine Musik einfach reinstellen und mit guter Promotion die an Mann bringen, während auf einem Radiosender gespielt zu werden eher ein Glücksfall ist.
Da muss ich widersprechen, weil das ist nämlich genau der Grund, warum ich Streaming nicht nutze. Weil ich höre halt so mehr elektronische Musik, auch viel von eher unbekannteren Künstlern, und die sind dort halt nicht. Und dem möchte ich da nämlich widersprechen, weil ich finde da meine Musik eher wenig. Und dazu kommt halt noch, dass ich nicht so klassisch einzelne Lieder und mir Playlists erstelle und diese höre, sondern ich höre gerne so DJ-Sets, die halt so über 2 Stunden oder so gehen. Oder halt dann auch gerne sowas wie Deluxe-Music, weil da mache ich einfach an und muss mich um nichts mehr kümmern. Und ich weiß, es läuft einfach so immer das, was ich irgendwie cool finde. Mal cooler, mal weniger cool. Aber es ist für mich mit weniger Aufwand verbunden.
Aber das stimmt schon. Man muss halt auch überlegen, dass gerade durch die Etablierung des Internets diese Möglichkeit, Sachen hervorzubringen, halt einfach so gewachsen sind. Also wie viele Lieder werden hochgeladen und werden heutzutage nicht mal mehr gehört, richtig?
Ich wollte gerade sagen, also Jürgen, da machst du auch noch ein bisschen was falsch, weil es gibt bei Spotify durchaus die Möglichkeit, ein Radio einzustellen. Da sagst du, ich finde den und den Künstler geil, spiel mir alles, was so ähnlich klingt. Das nutze ich zum Beispiel sehr, sehr häufig, und habe da dann auch schon viele Entdeckungen gehabt.
Bringt mir aber nichts, wenn der Künstler nicht da ist.
Das ist richtig, dann musst du jemanden finden, der ähnlich ist, also von alleine.
Eben, und dazu kommt halt noch, dass ich einfach manchmal diese Brüche nicht mag. Ich habe ja gerne wirklich so durchgängige Sets mit Übergängen und nicht einfach einzelne Lieder. Das, aber wie gesagt, da bin ich sicherlich auch ein Spezialfall, aber das ist halt der Grund, warum ich
gut,
das nicht
nutze. Gut, dass du es erkennst.
Und wie Flo schon sagt, also man kann viele, viele Sachen entdecken auf Spotify. Es gibt eine Seite, die heißt Forgettify, auf der werden Sachen, also die Forgettify bezeichnet.
Forgettify.
So. Ich lese nämlich schon die Überschrift. Auf der Seite steht Forget Me Not. 4 Millionen Songs on Spotify have never been played, not even once. Let's change that. Und man kann auf der Seite sich Sachen anhören, die noch nie auf Spotify gehört werden. Und da möchte ich sehr gerne jetzt mal reinwischen.
Und danach dann auch nie wieder gehört werden, vermutlich.
Wir hören mal rein.
Das ist jetzt eine Exklusivpremiere, die wir haben, ne?
Wow.
Kriegt mein...
Machen wir mal das nächste?
Bitte.
Machen wir ein Dislike?
Ja. Jetzt swipen wir mal nach links.
Ja. Also, liebe Hörer, aber Sie sind jetzt bei historischen Momenten dabei, denn wir hören jetzt gerade alle zusammen das erste Mal...
Was ist das eigentlich, Julian?
Das ist Musik.
Musik.
Kunst. Man mag es kaum glauben, aber es ist
Kunst Musik. Kunst mit Wert.
Das ist der nächste Track.
Das ist jetzt Volksmusik.
Ja, das ist klassisch. Das ist eher klassisch.
Nee, ist klassisch, stimmt, ja. Ja, aber solche Leute sind halt auch nicht Spotify, glaube ich. Also wenn du klassische Musik hörst, ich weiß nicht, dann ist...
Aber man muss jetzt dazu halt auch erklären, dass diese Seite nach einem Algorithmus läuft, der halt wirklich nur Videos raussucht, die noch nie abgespielt werden. Oh, und der nächste Kracher. Und danach denn, sobald man auf dieser Seite war, er natürlich einen Klick hat vom Abhören und dann rausfällt. Das bedeutet, wir hören das jetzt zum ersten Mal.
Und zum letzten Mal.
Genau, und zum letzten Mal, denn es wird nicht mehr auf der Seite dann angezeigt werden, und das ist...
Dann lass mal, also wir können jetzt mal ein Lied spielen, das ich wirklich gefunden habe auf Spotify, dann ist auch jetzt eine meiner Lieblingsband geworden ist. Die heißen We Were Promised Jetpacks, schon allein ein schöner Name. Und in der Zwischenzeit, wenn wir dieses Lied hören, klicken wir jetzt einfach ganz viele Lieder durch, dass die aus diesem Algorithmus rausfallen und nie wieder gehört werden. Die verfallen dann in der Versenkung. Aber jetzt erstmal ein sehr schönes Lied, We Were Promised Jetpacks mit Moving Clocks Run Slow.
What?
Jetzt ist wirklich Schluss. 5 Minuten Lied, davon 1 Minute 30 Outro. We Were Promised Jetpacks Moving Clocks Run Slow. Jede Sekunde wert, wie ich finde.
Oh ja, was für ein Titel.
Kommen wir jetzt zu weitaus schlechterer Musik in der nächsten Kalenderwoche.
Kalenderwoche 47, 17. November bis 23. November.
Alle Jahre wieder hieß es Band Aid, eine Aktion von Bob Geldof. Er lässt berühmte Künstler singen, und zwar ein und denselben Song, um Spenden, um Spenden für Afrika zu sammeln. Das Lied heißt Do They Know It's Christmas. Die Idee ist, glaube ich, 84 entstanden und seitdem gibt es schon 3-4 Versionen von ein und demselben Song. Jetzt zum 30-jährigen Jubiläum gibt es jetzt mal wieder eins und ich sag mal so, der Song ist jetzt so halb gut angekommen, obwohl er für einen guten Zweck ist und am besten wir hören direkt mal rein.
Gelbe Schutzanzüge auf all den Sendern. Du gehst durch den Dezember.
Den kenne ich.
Dezember.
Wer von denen war jetzt Bob Geldof?
Alle. Das ist ein Stimmimitator. Man hat keinen gefunden, der mit ihm mitsingen wollte, und dann musste alle selber machen. Ja, das Ding ist halt, der Song ist natürlich irgendwie so aus der Schnelle entstanden und deshalb jetzt nicht so musikalisch, sagen wir. Also wir gehen mal jetzt mal nur aufs Musikalische ein, nicht der Geilste. Der Text an sich ist wirklich schon sehr platt. Unter anderem wird gesungen, endlich wieder Weihnachtszeit, die Nerven liegen schön blank. Egal, ob es regnet oder schneit, wir treffen uns am Glühweinstand.
Ja, ich komme gleich in Spendenlaune.
Ich wollte gerade sagen, ich überweise gerade.
Das Traurige ist halt, da sind halt auch echt von mir sehr geschätzte Künstler dabei. Also T.S. Ullmann hat zum Beispiel den Song mitgeschrieben.
Ich glaube, er hat den Text sogar
mitgetextet. Das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Seed war noch mit dabei, ansonsten so C-Prominenz wie Jan-Josef Liefers. Und also, ich weiß nicht, wenn so ein Song halt nicht geil ist, dann ist es irgendwie auch kontraproduktiv, dass ich den kaufe, oder? Also
ja, also geht mir in dem Sinne auch so. Ich muss gestehen, der Song hat mir jetzt auch nicht gefallen. Und daher hat sich mir die Frage gestellt, hätte man nicht einen anderen Song auch so an sich nehmen können? Also, wie du es schon vorhin gesagt hast, es
Toto
ist jetzt
für Afrika. Wäre ein perfekter Titel gewesen. Für den hätte ich sogar nochmal bezahlt.
Mehrmals. Es ist die vierte Version dieses Songs, natürlich die erste jetzt in Deutsch. Hat sich auch gleich diskreditiert, dass es eine Daseinsberechtigung hat in meinen Augen. Aber warum muss man den gleichen Song immer wieder neu einspielen? Warum kann man nicht mal ein Statement entsetzen, wenn man schon so eine Aktion macht, einfach auch mal was Neues reinzubringen? Weil großmusikalisch geändert hat sich einfach nichts.
Genau, und dann ist ja im Anschluss darauf, ist ja dann so eine Diskussion entbrannt. Ja, dann hieß es gleich wieder, ja, typisch die Deutschen meckern wieder und die Künstler haben sich beschwert, da macht man was für den guten Zweck. Und dann finden das alle kacke. Ich meine, das wirft irgendwie die Frage auf, ob man sowas kacke finden, doof finden darf, so.
Das ist mein gutes Recht.
Ja, eben. Ich finde, wenn der Song halt doof ist, dann ist der doof. Und ob das jetzt für einen guten Zweck ist oder nicht, der Song an sich ist doof und da ändert auch der gute Wille nichts hinter.
Man muss ja dazu auch sagen, dass es nicht nur an dem Song große Kritik gibt, sondern auch an der gesamten Ausrichtung dieses Band Aid Konzeptes, um es so zu sagen. Also viele Künstler bemängeln ja zum Beispiel, dass so Afrika stigmatisiert wird ein bisschen. Es geht halt auch darum, jetzt muss der Westen wieder einspringen und das entwirft dieses Bild, dass Afrika selber oder die afrikanischen Länder sich selber nicht helfen können und dass sie immer nun diese hilflose Opferrolle gedrängt werden. Also es gibt ja an diesem gesamten Konzept dieses Band Apes auch Kritik, die ich nachvollziehen kann. Also diese Stigmatisierung und das Spiel mit Klischees der armen Afrikaner, das kann ich komplett nachvollziehen.
Weil ich interessant fand, dass sich sogar ein Künstler, der beteiligt war, also Patrice,
genau,
hat da mitgemacht und hat einen Facebook-Post gemacht und hat auch genau das gesagt. Also er hat gesagt, ich war auch schon öfter mal in Afrika zum Weihnachten feiern. Die haben da durchaus Weihnachten.
Genau, also er war halt auch persönlich betroffen, weil sein Vater aus Sierra Leone kommt. Und er selber hat sich dann so ein bisschen auch in dem Post, gerade an dem Video, aufgeregt, weil das beginnt mit Aufnahmen von einer Ebola erkrankten, ich bin mir nicht sicher, ob es eine an Ebola verstorbenen Frau ist.
Ja, genau.
Und das wird halt nicht ausgeblendet und er bezeichnet das selber als Charity-Porn und eigentlich hatte er nur zugesagt unter der Bedingung, dass das halt nicht gezeigt wird. Im Endeffekt wurde es dann halt doch mit in das Video reingeschnitten. Mhm. Und ja, er hat trotzdem er mitgemacht hat, dann auch wieder diese gesamte Situation kritisiert.
Und interessanterweise, der Facebook-Post ist inzwischen gelöscht worden. Also man kann davon ausgehen, dass es da einigen Druck höchstwahrscheinlich von der Plattenfirma gab. Interessanterweise ja auch viele Künstler aus der deutschen Riege alle bei Universal gesigned worden.
Ja, und das ist generell irgendwie, dass so viele Deutsche da mitgemacht haben. Man muss sich das ja so vorstellen, dass Campino ja so einen Anruf wohl von Bob Geldof bekommen hat, wo er dann gebeten wurde, wohl eine deutsche Truppe für das Band Aid 30 Programm zusammenzustellen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das so ein bisschen, das muss eine strange Situation sein. Ich stelle mir das echt schräg vor, wenn Bob Geldof bei Campino anruft von den Toten Hosen. Und ja, das muss man sich mal vorstellen.
Das ist ein geiler Klingelton. Kann ich den ganzen Tag hören. Ja, hallo, Frege hier.
Sorry, ich wollte eigentlich zu dir, Campino.
Ach so, ja, da bin ich doch. Wer ist denn da, Howard Carpendale?
Nee, du, ich bin's, the Sir.
Sir Elton John?
No, Bob Geldof. Störe ich dich gerade?
Ach nee, Bob, du weißt doch.
Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut.
Ah ja, same here. Sag mal, Campino. Hast du von der Ebola-Pest mitbekommen? It's a thing, you know, in Afrika.
Naja, in Afrika? Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, nur in drei Ländern, oder? Ich meine, Afrika ist doch ein bisschen größer, wa, Bob?
Ja, whatever, it's metal sausage. Ich sehe da große Absatzpotenzial, you know? Money, ching. I mean, for Africa, of course. Erwischt du dich eigentlich gerade sober oder bist du gerade wieder drunken?
Ja, aber nur...
10 kleine Jägermeister.
Really? Because you sound like you had like 20 kleine Jägermeister.
Naja, okay, ich hatte auch noch...
Eisgekühlter Bommalunda, Bommalunda, eisgekühlt.
Auf leere Magen?
Und dazu ein belegtes Brot mit Schinken.
Schinken? I mean, warum trinkst du überhaupt um diese Uhrzeit?
Kein Alkohol!
Apropos Lösung, wir müssen da was finden vor die Ebola-Epidemie. Ich will diese Band-Aid-Lied wieder aufnehmen. You know, shit's on fire and we as wohlhabende Menschen of Western World, wir müssen die Amerikaner helfen. I mean, the Africans, of course. Show some love, show some respect, you know?
Okay, klingt gut.
Ja, finde ich auch, but you know, this one singer, you know, the she's a bit chubby, like swollen. She eats more than she burns.
Ach hier, diese Adele.
Right. You know, she's not into the project. Sie mag da nicht mit.
Ach, mein Bob, die kann ja doch egal sein. Ich sag dazu nur...
Schieb den Wal zurück ins Meer.
Ah, never mind. Ich krieg hier schon ein paar Trottel zusammengetrommelt. Magst du für mich auch eine deutsche Version? You know, I wanna make it international.
Puh, wen habt ihr denn so eigentlich?
Well, I got Bono and Chris Martin and Sinead O'Connor and I got Seal.
Naja, ich könnte mal den Jan-Josef Liefers anrufen.
Jan who?
Ach ja, für dich auf Englisch. Jan-Josef Delivers.
Don't know him.
Okay, wie wär's mit Max Raab, Max Raven?
Don't know him.
Und die Sängerin hier von Silvermoon?
Don't know her.
Naja, okay. Ein paar verzweifelte Seelen finde ich schon, die ein neues Album oder eine Tour promoten wollen, ja. Und du weißt ja, für die Kamera zählt ja eh nur...
Schön sein und ein bisschen obszön sein.
Okay, Campino, sounds good to me. Ich hab dein Wort.
Bob, hab ich dich jemals hängen lassen?
Sorry, ich hab dich vorher noch nie um was gebeten.
Bob, ich bin dabei.
Und alles nur, weil ich dich liebe.
Jo, so in etwa kann ich mir das schon vorstellen, dass das abgelaufen ist. Was man sich jetzt dann aber natürlich fragen muss, ist, ob die beiden sich denn damit wirklich irgendwie ja einen Gefallen getan haben und wirklich was hervorgebracht haben oder eher ins eigene Fleisch geschnitten.
Ja, das ist ja die Frage. Und diese ganze Kritik, ich meine, natürlich, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, wie diese Musikstars und Künstler, die ja nun weit und breit bekannt sind, da muss man einfach immer mit Kritik auch rechnen. Ja, das bleibt nicht aus. Und der Verdacht liegt ja auch nahe, dass, ohne da jetzt zu viel zu sagen, aber dass viele das doch nicht so ganz uneigennützig gemacht haben, ja. Alben stehen an, Konzerte etc. Ist ein bitterer Beigeschmack.
Ich finde, die Nummer ist halt auch irgendwann schon nach hinten losgegangen, wenn sich sogar Afrikaner darüber aufregen, dass dieses Lied entstanden ist.
We just all the same, like
die denken poor, wirklich, all alle Afrikaner seien sort of gleich. Wir sind alle arm und wir kämpfen alle um unser Leben. Continent. Es wird alles über einen Kamm geschert. That really und das schadet diesen Kontinenten.
The continent as a whole as well.
Ja, ist ein schwieriges Thema, ne, mit dem Charity.
Man kann auch einfach so spenden, ganz ehrlich. Man kann einfach auch so spenden.
Also, nicht, dass ihr uns falsch versteht. Ja, natürlich sind diese Spendensachen schon gut, aber ich weiß nicht, ob es dafür so einen Song braucht. Da kann man auch bessere Kampagnen fahren und vielleicht direkt für Ärzte ohne Grenzen was tun. Ich glaube, dass damit ist wesentlich mehr geholfen.
Da ist ja, wie das Bob Geldof schon angesprochen hatte in dem Gespräch, eben wenn man Adele sich mal anschaut, die ja wirklich nicht abgenommen hat, beziehungsweise sich nicht die nicht abgenommen hat bei dem Anruf, da kam, so meinte ich das jetzt, wir wollen hier nichts nichts ins falsche Licht drücken, sich halt nicht an diesem Projekt beteiligen wollte, aber dafür halt gesagt hat, ja, sie hat still und heimlich halt für Oxfam auch so eine Hilfsorganisation gespendet. Das ist dann auch ein Beitrag, der vermutlich sogar ein bisschen mehr aktive Hilfe dann nach sich ziehen kann. Aber nun gut, wir merken, schwieriges Thema.
Wollen wir schöne Musik spielen?
Ja, kommen wir von fragwürdiger Musik eher zu musikalischen Klängen, wo ich sagen würde, deren Qualität in meinen Augen außer Frage steht. Jetzt kommt Tom und Laura Misch mit Follow. Dafür würde ich Musik spenden. Geld spenden.
Musik? Auch gut.
Tom und Laura Misch waren das Follow. Und Flo's Lied läutet jetzt auch Flo's großen Moment hier beim Schlussstrich ein, denn in der letzten Kalenderwoche, da reden wir über sein absolutes Lieblingsthema, über Star Wars.
Kalenderwoche 48, 24. November bis 30. November.
Gestern, also an dem Tag, wann wir aufgenommen haben, das war eine Woche vor einer Woche, wenn ihr das hört, und gestern saß Flo bei mir auf der Couch.
Oha.
Vor ihm war ein HD-Fernseher für ihn vorbereitet. Wir haben extra in bester Qualität den neuen Teaser.
Es wurde groß aufgetischt.
Ich betone Teaser.
Ja, Teaser. Das heißt also, wie lange war das Ding?
40 Sekunden? Es geht genau 88 Sekunden.
Ich finde geil, dass du die Zahl aus dem Kopf hast. 88 Sekunden Film, also Ausschnitte ja eigentlich im Endeffekt
Lebensgefühl.
Nur aus dem neuen Star Wars Film, der demnächst kommen soll. Es waren einzelne Bilder, es hat trotzdem Flo nicht davon abgehalten, mit offenen Augen vor diesem Fernseher zu sitzen. Also es war total begeistert war er. Wir mussten extra den englischen Teaser, das war dir wichtig, dass
wir den gucken. Das war mir sehr wichtig.
Dieser Blick auch, das werde ich nie vergessen, diese hoffnungsvollen Augen, also das war wirklich einmalig.
Ich möchte das nochmal kurz klarstellen, und zwar um die Situation zu erklären. Ich bin ja gestern von Göttingen nach Leipzig mit dem Fernbus gefahren, und genau in dem Moment, wo ich quasi in Göttingen angekommen bin, wurde dieser Teaser veröffentlicht, und das wusste ich. So, und ich steige frohen Mutes in den Bus ein und freue mich aufs WLAN und auf meinem Tablet dann diesen Trailer zu gucken, als absoluter Star Wars Fan. Und dann sind diese ganzen YouTube- und QuickTime-Sachen gesperrt in dem Bus. Und das bedeutet, ich hatte knapp 3,5 Stunden Fahrt vor mir. Das Internet ist explodiert vor Reaktionen und ich konnte nicht schauen. Und ihr habt mir dann einfach einen Traum erfüllt, dass ihr das so aufgetischt habt für mich.
Gerne.
Es war eine große Erlösung für Flo, als er dann vor unserem Fernseher saß. Wenn man das sich nochmal anschauen möchte, wir haben das sogar aufgenommen, wie Flo vor dem Fernseher saß. Das Video werden wir in die Shownotes packen. Aber du musst mir jetzt mal kurz erklären, Flo, woher kommt diese Begeisterung für Star Wars? Ich muss ja selber gestehen, ich hab nie irgendwas davon gesehen. Und für mich ist es halt Science Fiction. Ne? Was ist daran so anders als bei anderen Sachen?
Also die große Leidenschaft, also erstmal schäm dich.
Schäm mich kurz in die Studioecke.
Die große Leidenschaft kommt einfach daher, dass ich bin ja generell ein sehr großer Filmfan. Und Star Wars war wirklich der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich Film als Kunst so mein Interesse geschuldet habe. Und ich habe die ersten Teile sogar falsch rumgeguckt. Also ich habe mit Episode 6 angefangen, dann 5, dann 4. aber als Kind hat mich das in eine eigene Welt hineingezogen, die ich bis dahin noch nicht gesehen habe.
Und also aus der du bis heute noch nicht rausgekommen bist.
Ich renne halt immer nur durch die Straßen und mache
so, klingt das so? Schön.
Also, wenn ich das schon höre, da kommen bei mir einfach so viele schöne Gefühle und Kindheitserinnerungen hoch.
Ich muss sagen, mir geht's ja ähnlich wie Jan. Ich habe auch nicht einen Teil gesehen. Die Special Effects und vor allen Dingen die Musik, das ist schon ziemlich nett, aber diese ganze Thematik mit epischen Weltraumkriegen, das packt mich nicht so.
Also erstmal schäm dich auch.
und ich komm in die Ecke, Jan.
Und dann halt aber ich für mich, beziehungsweise auch für die große Fangemeinde von Star Wars, ist das nicht nur ein typischer Science-Fiction-Film, sondern gerade die ersten drei Teile, also die in den 70er Jahren entstanden sind, die haben es halt einfach wirklich geschafft, eine Welt zu konzipieren und eine, nicht nur die in dem Film lebt, sondern auch drumherum, die einfach sehr viel lebendiger und sehr viel vereinnehmender ist als vieles, was man heute sieht von Science-Fiction-Filmen. Also diese Welt, die pulsierte, du hast es angesehen und du dachtest dir so, das könnte wirklich sein. Also jetzt nicht, da möchtest du leben, sondern es war alles handgemacht.
Du denkst, dass Chewbacca sein könnte? Du lebst so in der Welt, dass dieses
abends, dieses ja, hier ich stehe abends immer vor dem Spiegel und mache.
Das ist dieses haarige Wesen.
Genau, das ist Chewbacca, das ist der beste Freund von Han Solo.
Du sprichst in Hieroglyphen, ich kann nicht, weiß nicht,
was. Wisst ihr denn gar nicht, was in Star Wars abgeht?
Ich kenne Chewbacca und ich kenne R2-D2 und irgendeinen Skywalker und Darth Vader.
Also ich weiß jetzt nicht, müsste man die Story dann vielleicht mal kurz zusammenfassen?
Du kannst uns gerne die Geschichte erzählen, aber wie gesagt, ich interessiere mich für diese Thematik so überhaupt nicht. Deshalb, also wenn du so jetzt erklären möchtest, ich würde dir maximal 30 Sekunden geben, um das zu erklären.
Was bisher geschah.
Also auf dem abgelegenen Wüstenplaneten Tatooine findet ein Jedi-Meister den in der Macht äußerst begabten Anakin Skywalker, der einer Legende nach die Macht wieder ins Gleichgewicht bringen soll. Allerdings stirbt der Jedi-Meister durch die Hand der bösen Sith-Lords und damit übernimmt sein Schüler Obi-Wan Kenobi die Ausbildung von Anakin, woran dieser jedoch letztendlich scheitert, da der Junge der dunklen Seite der Macht verfällt und die Republik damit ins Unheil stürzt. Denn daraus folgert sich, dass die Sith die Macht übernehmen und die Kontrolle über das über die Galaxie und somit das Imperium. Und nein, das sind wirklich 30 Sekunden. Wir sind noch in der alten Trilogie. Ich bin noch nicht mal bei der neuen angekommen. Verdammt.
Es war ein Versuch wert.
Aber du hast ja eben auch schon erzählt, es gibt zwei quasi Blöcke so, ne? Es gibt einmal die ersten drei Filme, die damals die guten.
Genau, es gibt die ersten, die zwischen 77 und 83 entstanden sind.
Okay. Die wurden da schon Filme gedreht, ja?
Da wurden schon Filme.
Schwarz-weiß.
Aber, ja, mit Handpuppen aber noch.
Und das ist das der Inhalt, den du gerade versucht hast zu
das sind jetzt die neueren, die dann ab 99 ausgestrahlt wurden. Weil es war ja so, dass zuerst Episode 4, 5 und 6 ausgestrahlt wurden. Und dann im Jahr 1999 dachte George Lucas, ich mach mal noch ein bisschen Geld und ziehe die ganze Tradition in Dreck.
Aber es war doch von vornherein klar, dass, also wenn er halt mit 4, 5 und 6 anfängt, dass da ja, das kann es ja nicht sein.
Das stimmt. Das stimmt, aber jeder hat gehofft, dass es halt nicht so wird, wie es dann im Endeffekt rauskam. Denn man muss sagen, die ersten drei Teile sind gerade auch in der Fanbase nicht unbedingt so gut angesehen. Die sind halt kindlicher, nicht so erwachsen von der Thematik her auch.
Aber wenn du jetzt sagst, die ersten drei Teile, das ist ein bisschen confusing so, weil
ist ja eigentlich die anderen sind.
Genau, also es gibt da so eine Reihenfolge, wie man die gucken muss und die wurden auch anders gedreht. Also die ersten Filme, die zeitlich als erstes rausgekommen sind, also in den 70ern, erzählen eine spätere Geschichte als die 90er Star Wars-Filme.
Genau. Und das ist auch sehr, sehr verwirrend. Und es gab da mal, das habe ich mal gelesen, ein Mensch hat sich damit mal näher beschäftigt und hat seine eigene Art und Weise, wie man die Filme gucken sollte, herausgebracht und er hat das die Machete-Version genannt.
Warum?
Warum er es so genannt hat, muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung. Hört sich vermutlich geil an. So, ich meine, total. Wer sagt nicht Machete?
Super.
So,
ich habe ja auch jetzt der Machete-Strich. So.
Und der hat nämlich auch mit sehr vielen, weil gerade Episode 1, also der erste Teil, der in den 90er Jahren dann wieder rauskam, ziemlich verschrien ist. Und der hat gesagt, man sollte anfangen mit Episode 4 und 5.
Die tatsächlich auch ersten erschienenen Filmen.
Genau, genau. Okay? Mit den allerersten aus den 70ern, die ersten beiden. Und da gibt es so eine besondere Szene, ich will jetzt nicht spoilern. Und
du, mir egal. Den Hörern hörst du wahrscheinlich nicht, ja?
Und an dieser Szene endet halt der fünfte Teil. Und dann soll man seiner Meinung nach mit Episode 2 und 3 weitermachen, weil diese Episoden dann diesen näheren Aspekt ja in den Fokus stellen. Und dann soll man Episode 6 schauen. Hm. Und Episode 1, sagt er, gehört halt einfach nicht zum Kanon. So, der ist
nicht passiert. Gar nicht schauen.
Doch, den kann man gucken, aber den darf man nicht ernst nehmen. So, der gehört halt nicht
zum Kanon. Den kann man also außerhalb der Reihe gucken.
Genau,
der,
da müssen nicht mal Star Wars vorstellen.
Und das ist die verbindliche Guck-Empfehlung?
Das ist wirklich eine Empfehlung, wie ich sie auch rausgeben würde, als eingefleischter Star Wars-Fan, denn sie ergibt Sinn. Und wenn man sie dann so geschaut hat, weiß man auch warum. Ich will da jetzt nichts vorweg.
Ich hoffe, alle haben mitgeschrieben, gerade weil bei mir war irgendwie 5, 6, 7, also ich bin durcheinander. Wie gesagt, mich interessiert die Thematik auch überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt mal zusammenfassen würde, was Star Wars ist, ich würde es sogar, glaube ich, in 9 Sekunden hinkriegen.
Ich bin dein Vater.
Das ist für mich Star Wars.
Da gehe ich d'accordion.
Ja,
alles, was man wissen muss.
Ich hab jetzt aber auch nichts Schlechtes rausgehört, sondern ganz im Gegenteil. Das war alles grandios.
Du willst jetzt gleich eine Folge gucken.
Aber ich muss jetzt wirklich auch mal sagen, es geht mir, und das ist nicht übertrieben, ich weiß noch, wie ich mit oh Gott, also als 99 der erste Teil wieder rauskam dann im Kino, wie ich im Kino saß und das für mich ein unglaubliches Gefühl war, als dieser große Star Wars Banner mit der Musik, dieser wirklich überwältigenden Musik von John Williams auf der Kinoleinwand kam und ich das erste Mal einen Star Wars Film im Kino gesehen habe. Das war,
das
als ob ein Traum in Erfüllung ging und dann war es halt aber doch leider nur Episode 1.
Das ist aber bei allen Filmen so, dass dieses Intro mit dieser Schrift, das,
ja.
Okay.
Mhm. Ja.
Wann hast du das nächste Mal wieder die Chance, das zu sehen? Wann kommt der Film dann endlich
irgendwann mal? Er bricht das erste Mal mit der Tradition. Eigentlich kommen die immer im Mai des jeweiligen Erscheinungsjahres. Und er kommt jetzt im nächsten Jahr 2015 zu Weihnachten raus.
Ja, May the Force. Versteht er?
Ja, dann haben wir ja vielleicht sogar die Möglichkeit, beim nächsten Schlussstrich dann sogar schon über richtige Bilder, aussagekräftige Bilder zu erzählen vom Star-Wars-Film, weil es dann vielleicht auch mal einen Trailer gibt mit richtigen Aussagen.
Ich wollte nur noch kurz sagen, schämt euch.
Ja, nicht nur bis zum nächsten Star-Wars-Film dauert es noch ein bisschen, sondern auch bis zum nächsten Schlussstrich wird es etwas dauern. Wir gehen in den Winterschlaf, geben euch eine kleine Hausaufgabe mit. Schaut doch einfach mal selbst, was war im Dezember eigentlich wichtig. Wir kontrollieren das dann in der nächsten Sendung. Ja, machen wir mal Hausaufgabenkontrolle. Bis dahin, lest die Shownotes, guckt euch an, wie Flo vor dem Fernseher sitzt. Es lohnt sich und die Shownotes sind auch wie immer so üppig, dass ihr quasi bis Januar zu tun habt damit.
So sieht's aus.
Das war's von uns.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Schöne Weihnachten.
Genau, kommt gutes neue Jahr. Macht's gut, tschüss.
Ciao. Tschüss.